Wir haben heute einen kleinen Kurzvortrag für euch vorbereitet, mit dem Titel Aufstand oder Aussterben. Da gibt's von unserer Gruppierung, ich singe schon bei Ihnen, auch eine sehr viel längere Fassung, aber wir haben das ein bisschen komprimiert. Zuerst würde ich erstmal sagen, wer ich bin. Ich bin Jonna. Ich bin Studentin hier in der Uni, studiere LMS, MLS. Molecular Life Science und ich bin kein Profi in Klimasachen, aber ich beschäftige mich in meiner Freizeit damit. Und meine guten Kollegen hier können auch noch mal ein Wort zu sich sagen.
Jo, moin, ich bin Mario, ich bin auch kein Klimaexperte in dem Sinne, ich bin Musiker. Ich werde aber trotzdem meinen Beitrag hier heute leisten. Und das ist mein Kollege und Freund Daniel.
Ja, ich bin Daniel. Ich bin Softwareentwickler, wohne hier auf dem Dorf. Und mich hat das Thema eben auch stark berührt. Und deswegen bin ich jetzt bei Extinction Rebellion gelandet. Und mache jetzt plötzlich solche Sachen wie das hier.
Was euch erwartet, ist einmal ein kurzes Eintauchen in die Klimakrise. Dann den Moment begreifen und die Rebellion für das Leben. Das sind jetzt erstmal Titel, die werdet ihr erleben. Das da, das ist nicht die Klimakrise, sondern das ist unsere Erde. Und was sie umgibt, ist wie eine Apfelhaut unsere Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre sind Gase gelöst, Sauerstoff, Stickstoff und auch Treibhausgase. Und alle diese Gase zusammen, die machen das Klima aus. Die Wechselwirkung dieser Gase und die Prozesse, die währenddessen stattfinden. Und die Treibhausgase halten es auf unserer Erde warm. Warum rede ich jetzt auf einmal von Krise? Das ist doch eigentlich okay, so Klima. Denkt einmal kurz darüber nach, wenn ich sage, dass klimatisch bedingt unser Planet lebensfeindlich wird. Also lebensfeindlich, das ist ja eine ökologische Krise und das ist ja doch durchaus katastrophal für den Menschen und für die Menschheit. So, was ist das jetzt hier? Das ist auch ein Treibhausgas, Kohlenstoffdioxid. Und wir sehen, die letzten 800.000 Jahre hatten wir ein Maximum in dem Schwankungsbereich der CO2-Konzentration, das wird in Parts per Million gemessen, von 270 Parts per Million. Und dann sehen wir das hier, das Ende dieser Kurve. Und das sieht doch ein bisschen komisch aus. Was wir hier vorsehen, sind so die Eiszeitzyklen, also grob gesagt das Auftauen und Abtauen der Polkappen, immer mal wieder zyklisch. Aber hier haben wir jetzt, einen linearen Anstieg und da ist es schon runtergeballert. Das ist unser anthropogener Eintrag in die CO2-Konzentration, in die Atmosphäre. Und einen großen Anteil daran hat eben Kohle, die Zementproduktion, etc. Es passiert also irgendwas. Aber was das genau ist, das kann man vielleicht besser begreifen, wenn man sich solche Klimastreifen anguckt. Wer von euch hat sowas schon mal gesehen? Sehr schön. Also das war Edward Hawkins, glaube ich. Der hat sich da mit seinen Kollegen zusammengesetzt und ein System erarbeitet, wie man so Durchschnittswerte von Temperaturen visualisieren kann. Das sind Jahresdurchschnittswerte und die sind gemessen an einem größeren Zeitraum. Und dann sieht man hier eben die Veränderungen der Temperaturabweichungen. Und wenn man das global betrachtet, dann wird es hier auf einmal ziemlich heiß. Und in Deutschland sehen wir eben auch die Temperaturschwankungen. Irgendwie kann man so viel besser intuitiv begreifen, was die Klimakrise oder der Klimawandel bedeutet. Eine andere Herangehensweise hat da die IPCC. Das ist ein Klimarat, der wurde 1988 gegründet und das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern und von Experten, die wissenschaftliche Abhandlungen über den Klimawandel sammeln und in einen wissenschaftlichen Konsens bringen. 2018 kam ein Bericht raus und der besagt, dass 1,5 Grad Erwärmung der Erde erwartbar sind zwischen 2030 und 2052. Ja, und das könnte dramatische Folgen haben. Das sagt einfach nur dieser Bericht. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, dass es auch mehr sein könnte, bei 2 Grad, das sind Durchschnittstemperaturen, das ist die gesamte Erde. Wenn die gesamte Erde sich um durchschnittlich 2 Grad erwärmt, dann haben wir eben auch Gebiete, die sind 10 Grad wärmer. Und das ist schon ganz schön doll. Es haben sich einige Regierungschefs zusammengesetzt und diese Paris-Verpflichtungen sind sie miteinander eingegangen, eigentlich fast alle. Und die wollten sich aber nicht an diesen Rat halten, sondern die sind dann bei 2 Grad gelandet. Wir versuchen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu stoppen. Wenn jetzt alle Staaten diese Paris-Verpflichtung einhalten, dann landen wir nach dem Bericht bei 3 Grad bis 2100. Und 3 Grad bedeutet, dass Florida zu großen Teilen überflutet wird. Und das bedeutet eben auch, dass Megastädte wie Mumbai gar nicht mehr bewohnbar sind. Es ist einfach viel zu heiß da. Also, das sind katastrophale Aussichten. Und für eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius müssen einschneidende Transformationen aller Wirtschaftsbereiche vorgenommen werden. Momentan steigt der Eintrag von CO2 immer noch. Also, die Temperatur des Planeten Erde. Was wir hier haben, das ist irgendwie der Zeitraum, in dem sich unsere Zivilisation entwickelt hat. Der Homo sapiens stabilisiert ist, alle unsere Arten ihre Nische gefunden haben. Und das ist im Holozän. Das sind 4 Grad mehr, ungefähr. Das war hier irgendwie ganz, ganz lange Zeit nicht. Wenn wir also 4 Grad oder 5 Grad mehr erwarten, dann sind wir schon mehrere Millionen Jahre in unserer Erdzeitgeschichte zurück. Ist der Homo sapiens überhaupt lebensfähig in einer höheren Temperatur im Mittel? Was bedeutet die Klimakatastrophe für uns Menschen? Diese weiße Linie hier, das sind Temperaturschwankungsanomalien gemittelt über 5 Jahre. Und das ist eine Studie von Raftery et al. Von 2017. Und dann sind hier Wahrscheinlichkeiten. Es gibt eine 5%ige Chance, dass die Erde nicht über 2,1 Grad Celsius sich erwärmt. Und genauso gibt es eine 5%ige Chance, dass sie über 5 Grad sich erwärmt im Mittel. Das wahrscheinlichste Szenario sind 3,2 Grad. Da haben wir ein hohes Risiko von eines unaufhaltsamen Teufelskreises der Erderhitzung, Hungersnöte, Dürren, Chaos und Krieg. Das ist einfach ein Fakt. Ja.
Wie ist man auf die Wahrscheinlichkeiten gekommen?
Wie ist man auf die Wahrscheinlichkeiten? Das wurde
Also ist das nicht dabei behalten der jetzigen CO2-Emission?
Nee, da sind die Paris-Ziele schon mit eingearbeitet. Also das ist in der Studie ausführlich dargelegt. Das ist so eine Metastudie, die hat dann die Gesamtwahrscheinlichkeiten berechnet.
Was nicht mit einberechnet ist bei den gesamten IPCC-Vorhersagen, sind die Klimakipppunkte oder die Kippelemente. Es gibt eine Studie, die heißt Hot House Earth. Und die besagt, dass wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, dass dann Kipppunkte auftreten, die dazu führen, dass sich die Erde noch mehr erheizt und die sich gegenseitig bedingen und gegenseitig zum Kippen bringen. Das wird in keiner dieser Studien mit einberechnet, weil das auch nicht berechenbar oder vom Menschen kontrollierbar ist. Wenn wir uns jetzt einfach nur mal so in den letzten Nachrichten umgehört haben, hier steht 5 Grad, Permafrostboden taut auf und setzt Methan und CO2 frei. Diese 5 Grad sind noch nicht erreicht und trotzdem sind Berichte da, dass in Kanada der Permafrostboden so weit aufgetaut ist, wie es nach IPCC-Berichten 2090 der Fall sein könnte. Hat sich also die Klimaforschung so komplett verschätzt und können wir wirklich auf diese konservativen Berichte bauen? Also, wir sehen heute schon Überschwemmungen, Waldbrände, Massenmigration, unkontrollierbare Wetterzustände, Dürren, die ganze Ernten flachlegen und Artensterben, Hitzetod in Indien dieses Jahr. Und hier sehen wir einen Gletscher in Island. Ökjökull. Ökjökull, glaube ich. dieser Gletscher wurde sehr geliebt, aber er ist 2013 für tot erklärt worden. Und das ist ein Bild von dem Gletscher 2019. Er ist nicht mehr vorhanden. Und da gibt es eine Gedenktafel, einen Brief an die Zukunft. Und da steht geschrieben, Ok ist der erste Gletscher von Island, der seinen Status als Gletscher verloren hat. In den nächsten 200 Jahren werden alle unsere Gletscher wahrscheinlich dem gleichen Schicksal folgen. Und dieses Monument ist dafür da, dass wir anerkennen, dass wir wissen, was passiert und dass wir wissen, was passieren muss. Aber nur du weißt, ob wir das wirklich gemacht haben. Damit gebe ich weiter.
Danke. Normalerweise geht der, in unserem Standard-Talk ist dieser wissenschaftliche Teil circa eine Stunde lang. Aber mindestens genauso deprimierend. Deswegen. Bei XR legen wir Wert darauf, dass wir Gefühle zulassen. Das mag für manche ein bisschen esoterisch sein. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn ihr jetzt mal, ihr seid hier umgeben von Artefakten in einem Haus, aber ihr könnt vielleicht trotzdem spüren, dass ihr auf einer Erde steht, dass andere Menschen bei euch im Raum sind. Ich würde euch bitten, mal ganz kurz die Augen zuzumachen und in euch reinzufühlen, was diese Fakten und diese Konfrontation mit dem, was ihr ja eigentlich schon x-mal gehört habt, in euch auslösen. Und dann würde ich euch bitten, die Augen wieder zu öffnen, um mal eure Nachbarn anzuschauen. Und jetzt machen wir eine Art Spiel, sagt die Wahrheit. Ich möchte euch bitten, euch in Dreier-, Zweier- oder Vierergruppen zusammenzufinden. Einfach mal umdrehen. Es ist besser, wenn ihr euch nicht kennt. Und kurz drüber zu sprechen, wie ihr euch damit fühlt. Ich glaube mal 5 Minuten, dann sage ich wieder Bescheid. Jo, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich euch unterbrechen muss. Ihr merkt schon, es gibt viel zu reden. Ich würde kurz einladen, ob es vielleicht so saliente Punkte, also besonders, was besonders klar war, was bei euch jetzt rauskam, möchte sich jemand melden und ein Wort einstreuen? Irgendwie was so an besonderem Gefühl. Ich habe Resignation, habe ich mal einmal gehört. Ist das ein Gefühl? Weiß ich nicht. Sonst was? Keine Meldung. Auch okay. Entschuldige.
Könnte kurz, so einmal ganz grob wieder gespiegelt, vielleicht, was wir so glauben müssen.
Gerne.
So als Fazit genommen haben, was können wir denn eigentlich machen? Oder wir sind jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, hierher gekommen, dass so ein bisschen Ohnmacht versucht, sich in uns breit zu machen.
Soll ich da versuchen? Ja, geht das? Aber ich glaube, ist das überhaupt an?
Ja, das ist an.
Dass sich so ein bisschen Ohnmacht in uns breit macht und dass wir versuchen, so ein bisschen nach möglichen Lösungen zu suchen, was wir denn überhaupt machen könnten, weil man sieht die Entwicklung, es verbessert sich nicht direkt etwas. Wir können natürlich wählen gehen, wir können natürlich versuchen, auf die Straße zu gehen, aber die Meinung ist ja in der Breite eher so, dass wir nicht verbieten wollen oder dass man muss es realistisch angehen, den Profis überlassen natürlich, klar, aber wenn wir jetzt das mal auf die gesamte Welt beziehen, was man ja machen muss, kann sich jeder auf dem Planeten ein SUV leisten. Also wenn, man produziert ja jetzt immer noch SUVs, die in der Zukunft überhaupt erst noch verkauft werden, beispielsweise. Wo kämpft man da eigentlich gegen an? Also ja, das ist so ein bisschen Ohnmacht, die sich, glaube ich, so ein bisschen auch unter denen, die aktiv versuchen zu werden oder werden zu wollen, ausbreitet. Und was können wir da versuchen, direkt zu machen, dass man ja, etwas erreichen kann?
Hm. Ich denke mal. Also Ohnmacht und das Suchen nach Handlungsmöglichkeiten höre ich da vor allem raus. Noch jemand was kurz sagen? Sonst mache ich mal weiter. Wir kommen auch gleich noch zu einem Teil, was wir meinen, was jeder von uns tun kann. Davor möchte ich noch kurz darauf eingehen, was man so aufbaut an Verteidigungsstrategien. Das ist nur ein Modell, was man da ansetzen kann. Distanz wäre das Erste. Das geht mich nichts an. Es ist weit weg, entweder ist es noch lange hin oder es findet nicht hier statt. Ja, wenn das so überwunden ist, gibt es die Apokalypse-Fatigue. Man kann es einfach nicht mehr hören. Na, schon wieder ein Apokalyptiker, der uns vom Ende der Welt erzählt, ich will es nicht mehr hören. Und das ist einfach eine Mauer, dass man das nicht an sich ranlassen muss. Kognitive Dissonanz ist dann, wenn man schon erkannt hat, dass man eigentlich an seinem Leben was ändern müsste, aber die Handlungsmöglichkeiten fehlen, also die individuellen oder die großen auch. Das erzeugt einfach ein Gefühl des Unwohlseins in einem drin. Und das will man nicht haben, deswegen drängt man das auch weg. Landet dann bei der Verleugnung. Verleugnung funktioniert besonders gut, wenn die anderen mitmachen. Man sagt, nee, das ist Quatsch, was die alles erzählen, wird schon nicht so schlimm kommen. Da kann man seine wissenschaftlichen Grundsätze mal eben über Bord werfen. Und so das Härteste und Letzte ist die Identität. Nee, das sind so linksversiffte Aktivisten, mit denen will ich nichts zu tun haben. Allein das, diese Distanz zu einer Wahrnehmung von Menschen, dass die nicht demselben Kulturkreis sozusagen angehören, die befähigt einen dann dazu zu sagen, die Wissenschaft auch anzuzweifeln. Also dann glaubt man das einfach ganz unbewusst viel weniger, was einem die Wissenschaft ganz klar sagen will. An Gefühlen, was oft eine Rolle spielt, ist halt Hoffnung oder die Frage nach Hoffnung. Gibt es noch Hoffnung oder sind wir schon bei der Hoffnungslosigkeit angekommen? Was oft erzeugt bei Menschen, gerade auch bei Aktivisten, ist eine gewisse Wut. Wut nicht nur auf irgendwie das System oder die da oben, die die Welt kaputt machen, sondern auch auf sich selbst. Und natürlich eine große Angst, dass, XA zum Beispiel mit den Aussagen, es kommt schlimmer, als wir denken, recht haben könnte und meine Kinder nichts mehr zu essen kriegen. Und dann kommt noch ein Gefühl, das mir sehr wichtig ist und ich glaube auch im XA-Kontext oft eine große Rolle spielt. Das hatte ich zuerst groß hier hingeschrieben. Ich schreibe es jetzt nur klein, weil es ist ein kleines und zartes Gefühl. Nicht das der Trauer. Wenn man irgendwann realisiert hat, die Klimakatastrophe kommt, so oder so, wie intensiv sie wird, darüber kann man sich lange streiten, aber irgendwann wird das hier auch bei uns ankommen. Und dann werden wir Dinge verlieren, die wir liebgewonnen haben. Ob das jetzt Tierarten sind, ob es Komfort ist, ob es die stabile Wasserversorgung ist. Wenn man das mal akzeptiert, die Trauer kommt dann, wenn man die Katastrophe sozusagen akzeptiert. Wenn der liebe Verwandte gestorben ist, dann ist die Angst vor dem Tod nicht mehr da, weil es ist schon da und weicht einer Trauer. Und die Trauer ist so ein zartes Gefühl und hält noch ein viel stärkeres Gefühl in sich, nämlich das, ich habe es schön in lila geschrieben, vielleicht kann sich jemand denken, das der Liebe. Und die Liebe finde ich, also es ist natürlich kitschig und ein abgenutztes Wort, ist aber so wichtig, weil wir im Effekt aus Liebe handeln wollen. Es geht tatsächlich dann darum, kann man sich selbst, kann man seinen Kindern oder potenziellen Kindern oder den Nachkommen der Verwandten noch ins Auge sehen, wenn sie in 20 Jahren fragen, wieso habt ihr denn nichts getan? Und dieser Standpunkt oder dieser Prozess, den wir bei XA auch pflegen, ein bisschen, der befähigt einen zum Beispiel davor, dass man sich vor einer Gruppe von fremden Leuten trifft und über Gefühle redet. Das hätte ich früher auch nicht gemacht. Und damit mache ich die Runde wieder zu dieser Tafel. Die haben wir beschlossen, an den Übergabepunkten hier zu verwenden, weil sie so klar macht, only you know if we did it. Wir wissen, was zu tun ist. Und dann kommt jetzt eben Mario.
Jo. Mit Handlungen. Du hast es eben klasse zusammengefasst. Genau das, was auch in mir vorging, noch gar nicht so lange her, da bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, wie gehe ich damit um? Diesen Widerspruch zwischen dem, was getan werden muss und was getan wird. Dem Widerspruch zwischen dem, was in der öffentlichen Wahrnehmung diskutiert wird und dem, was man eigentlich sagen sollte. Ich will davon ausgehen, dass die Experten recht haben, wovon ich mal auch ausgehe. Experten, nicht irgendwelche herbeigelindeten Profis, sondern Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Daten sammeln und Modelle erstellen. Wie gehe ich damit um? Wo bin ich da? Was tue ich? If we did it, habe ich was getan? Wie setze ich mich dem aus, wenn irgendwann mal im historischen Zusammenhang irgendwelche Leute mich fragen, was hast du getan? Wo bist du gewesen? Da gibt es dann keine Ausreden mehr. Ich für mich habe gesagt, ich glaube den Experten und ich will, diese Frage kommt, zumindest was erzählen können mit Substanz, neuer Ansatz. Wenn wir davon ausgehen, dass der Handlungsspielraum der Politik mittlerweile so eingeschränkt ist, dass eben nichts passiert oder nur Alibi-Maßnahmen, was zum Wohlfühlen, aber wenn man genau hinschaut, irgendwie eigentlich nichts taugt, gehe ich damit um. Was ist das? Ich bin Demokrat. Ich liebe Demokratie, Frieden und Freiheit. Ich bin Pazifist. Ich glaube nicht daran, dass man Gewaltsachen erzwingen kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, Mensch, ich bin ein mündiger, aufgeklärter Bürger. Ich bin engagiert. Ich gehe demonstrieren seit Jahren für Frieden und Freiheit, für Menschenrechte, was nicht alles. Und es tut sich nichts. Ich möchte aber, dass was passiert. Ich bestehe darauf. Einen neuen Ansatz. Was kann das sein? Die Lösungen liegen eigentlich auf dem Tisch. Wir wissen das. Fossile Brennstoffe nicht mehr nutzen. Nahrungsmittel, Mobilität, Verkehrskonzepte. Die Dinger sind alle bekannt. Man weiß es. Und es passiert nichts. Da habe ich diesen Satz gehört, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Klasse. Ein paar berühmte Beispiele, bekannte Beispiele. Ich glaube, jeder weiß vielleicht Rosa Parks nicht, aber sie ist die Frau, die sich in den Bus gesetzt hat, da wo nur die Weißen sitzen sollten. Sie hat es durchgezogen. Beispiele, wo ziviler Ungehorsam angewendet wurde und funktioniert hat. Gandhi, der Klassiker. Montagsdemo, ohne Gewalt, einfach nur Menschen, die so viele waren, dass Staatsmacht sie nicht mehr ignorieren konnte. Das sind jetzt Beispiele, von denen es viele gibt. Es gibt Soziologen, die haben das untersucht, die haben Studien gemacht und herausgefunden, dass friedlicher Protest doppelt so erfolgreich war wie gewaltsamer, dass die Ursprünge, die Anfänge dieser Proteste oft klein waren. Ein Gandhi, eine Frau im Bus, eine Greta Thunberg, die da hockt. Jetzt ein Jahr später sind im letzten Klimastreik 1,4 Millionen Menschen, glaube ich, waren es weltweit. So läuft's. Das ist ein Beispiel für zivilen Ungehorsam, gewaltfrei, aber effektiv. Da kommen wir hier. Die Extinction Rebellion hat sich gegründet vor einem Jahr. Hat Aufmerksamkeit erregt durch spektakuläre Maßnahmen mit dem Anspruch, die Ignoranz, die Lethargie aufzubrechen. Dafür zu sorgen, dass nicht mehr geschwiegen wird, sondern dass das Thema benannt wird. Wir wissen, es muss was getan werden, wird nichts getan oder nur ansatzweise. Fing an in England, spektakulär, eine Riesenaktion, 5 Brücken in London, Verkehr lahmgelegt. Gibt es mittlerweile eben auch weltweit und seit ein paar Monaten, also noch gar nicht so lange, auch in Lübeck. Das ist das, was wir fordern, wo wir sagen, hey, es gibt
Mittel und Wege voranzukommen, sagt die Wahrheit. Da haben wir es wieder über Gefühle reden. Wahrheit, jeder hat die Wahrheit. Kennen wir. Mir geht es eher um das Sagt, dass wir reden, dass wir es zum Thema machen. Dass wir nicht so tun, können wir so weitermachen wie bisher. Was dann bei rumkommt, kann nur was Gutes sein, weil wir haben ja ein Interesse daran, dass es gut wird. Schlimm ist, wenn es wegignoriert wird und getan wird, als hätte es nichts mit uns zu tun, meiner Meinung nach. Genau, klar, jetzt, wir haben Ziele formuliert, wir haben gesagt, Netto-Null-Emissionen bis 2025. Ihr wisst die Zahlen, die sonst in den Medien sind, Kohleausstieg 38, glaube ich, war es. Zahlen ohne Ende, irgendwann, später. 25 ist quasi in 5 Jahren. Das ist radikal, keine Frage. Das ist auch schaffbar. Es ist in jedem Fall schaffbar, also die Frage, ist es so schaffbar, dass wir uns dabei noch wohlfühlen, dass wir dabei uns in die Augen schauen können, dass wir noch, wie groß ist der Leidensdruck, der uns dazu veranlasst, so radikal 5 Jahre als Ziel anzusetzen. Beyond Politics, wir haben eben das Gefühl, wenn es im Moment nicht läuft, der neue Ansatz könnte sein eine Bürgerversammlung, eine Bürgerinnenversammlung, in der Expertenmeinungen gesammelt werden, die dazu führen, dass Maßnahmen offensichtlich werden, die dann eben auch durchgeführt werden. Haben wir hier, ja, ich hatte das eben schon, Nahrung, Verkehr, CO2-Einpreisung, ja, dass das, was Kosten verursacht und Umweltverschmutzung verursacht Kosten, die bislang nirgendwo auftauchen, die werden auch später verschoben, was nicht geht, geht nicht. Ja. Was können wir, Bürgerinnenversammlungen, zufällig ausgewählte Bürger, die mit den Experten zusammen Konzepte erarbeiten, die der Politik vorgelegt werden, die dann schaut, dass sie auch umgesetzt werden. Das klingt erstmal sehr idealisiert hier, das ist so, boah, sieht toll aus. Es gibt durch das zufällig ausgewählte eben einen Querschnitt der Bevölkerung, wie habe ich es hier genannt, ein demografisches Abbild von Bürgern, was dazu führen kann, dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt, dass man wirklich auch sagt, wir nehmen das mal ernst. Es hat Beispiele gegeben in Irland und Polen und auch in anderen Gegenden, kleineren Kommunen und so, wo Bürgerinnenversammlungen auch schon mal angewendet wurden und zwar erfolgreich. Das ist eine der 3 Forderungen noch. Extinction Rebellion möchte gewaltfrei sein und das hat bislang auch super geklappt. Es sind immer Menschen. Menschen sind nicht perfekt. Aber das Prinzip Gewaltfreiheit ist oberste Hauptdirektive, hätte Picard jetzt gesagt. Nur so geht's. Es gibt Juristen, und auch die Polizei jetzt in Berlin hat gesagt, das ist gewaltfrei, selbst zu blockieren, zu stören, zu nerven, Verkehrssysteme lahmzulegen, ist sowohl, wir hören es hier, moralisch als auch ethisch legitim. Das ist immer noch gewaltfrei für viele, die sich damit auskennen und das bewerten. Ich sehe das genauso. Ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren, zu stören. Dezentral. Extinction Rebellion ist kein Verein, kein Präsidenten, keine Anführer, keine Bestimmer. Es ist eine Bürgerinitiative. Wer kommt, macht mit. Wer mitmacht, bestimmt mit. Es ist, wird immer gesagt, flache Hierarchie, eigentlich ist es eine umgekehrte Hierarchie. Das heißt, je weiter man nach oben kommt, sozusagen nach oben, desto eher ist die Macht Fülle klein, weil es immer darum geht, den Konsens der großen Gruppe umzusetzen. Der Konsens, ein großes Ideal auch wieder, ich habe es in verschiedensten Aktionen festgestellt, es funktioniert. Man kann einen Konsens finden in einer Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, ein gemeinsames Ziel. Jeder ist willkommen, jeder macht das, was er oder sie kann und jeder kann etwas. Jeder kann etwas beitragen. Ortsgruppen, klar, Lübeck, Extinction Rebellion Lübeck. Wir machen Sachen, wir machen sehr oft Sachen zusammen mit Extinction Rebellion Hamburg, Kiel, neuerdings jetzt Segeberg. Das heißt, wir vernetzen uns, wir sind viele. Aber jeder kann auch außerhalb der großen Gruppe sagen, ich mach mal was, wir haben einige von uns, die gehen gerne flyern, das heißt, die gehen einfach in die Fußgängerzone und sagen, hey, wir sind Extinction Rebellion, willst du reden, willst du nicht, lies mal. Es gibt keinen Auftraggeber. Das, was du willst, was geschieht, was geschehen soll, das musst du selber tun. Und wer es tut, ist Extinction Rebellion. Es gibt die Prinzipien, die berühmten 10. Ich glaube, wir haben nicht wirklich die Zeit, jetzt jedes Einzelne. Im Prinzip das, was ich gerade auch schon gesagt habe. 2 Sachen. Daniel hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Regenerationskultur bezieht sich darauf, dass das schon harter Tobak ist, worum es hier geht. Im Prinzip geht es um alles. Wie geht das mit uns, wenn wir uns da ständig jetzt mit beschäftigen, das nagt ja auch an einem oder das macht was mit einem. Wir setzen uns ein, wir riskieren auch was. Wir setzen uns auf eine Straße und lassen uns mit Polizei, mit Staatsmacht ein. Regeneration, wie gehen wir miteinander um? Was macht das in der Gruppe? Wie geht die Gruppe miteinander um? Wie gehen verschiedene Gruppen miteinander um? Ich habe in Berlin mit Norwegern gehockt, mit Leuten, deren Sprache ich nicht spreche und trotzdem haben wir uns verstanden. Und war noch toxisches System, ja, natürlich sind wir antirassistisch. Wir sind nicht homophob. Ihr kennt die ganzen. Natürlich wollen wir, dass jeder einzelne Mensch ein lebenswertes Leben lebt, dass er es wert ist, dabei zu sein und nicht diskriminiert zu werden. Was haben wir noch? Irgendwas war hier noch? Anschuldigung, Hetze, ja, wir alle sind Teil dieses Systems. Ich gehe auch in den Supermarkt und kaufe Plastikprodukte. Und wenn ich irgendwo mal weiter weg will, ich verbrenne auch fossile Brennstoffe. Ich bin Teil des Systems. Ich wäre es gern nicht. Deswegen setze ich mich ein, deswegen bin ich Aktivist geworden. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, ihr habt, ich kann es verstehen bei den Fridays Kids, die sauer sind, nur ihr habt. Ich kann das nicht. Ich kann sagen, ich habe auch. Täglich, ich werde auch morgen fossile Brennstoffe verbrennen, Plastik kaufen. Extinction Rebellion, was machen wir? Vieles ist bekannt. Der schwarze Kreis, also das, was wir alle machen können, ich habe es vorhin schon auch ein paar Mal angedeutet, lasst uns drüber reden, lasst uns zum Thema machen. Lasst uns dafür sorgen, dass es nicht weiter so ist, dass es weiter ignoriert wird, die Lethargie aufbrechen, sage ich immer. Du hast vorhin von Ohnmacht gesprochen. Perfekt, Ohnmacht, bin ich ohnmächtig, kann ich was tun? Ich behaupte, wir sind viele, wir haben alle ein Interesse daran, dass was passiert. Und jeder kann etwas, habe ich gesagt. Manche wollen wirklich nur sprechen oder Flyer verteilen. Symbolisch einfach Sympathie, wenn irgendwo auf der Arbeit gesprochen wird, Extinction Rebellion, und einer sagt, das sind Ökoterroristen, dass man solidarisch sich erklärt. Ist schon Aktivismus, das ist etwas tun. Manche gehen weiter, Aktionen teilnehmen, planen, jeder wie er das kann. Manche gehen noch richtig weiter. Ich habe hier Fotos von uns aus Lübeck, Flyer verteilen, in der Stadt Präsenz zeigen, eine kulturelle Aktion. Ich glaube, die meisten von euch kennen Bilder von den Red Rebels, die sich komplett in Rot sehr getragen mit Trommeln. Symbolhaftes Auftreten, kulturelle Beiträge. Wir haben hier das verknüpft in Lübeck mit einer Lübecker Tradition, den Totentanz und einem Die-In. Einfach Straße blockieren, mal gar, bei jedem Wetter Swarming, das heißt Straßen mal kurz sperren für eine, zwei Ampelphasen und dann wieder verschwinden. Oder einfach mal wirklich, wie die Londoner das vorgemacht haben letztes Jahr, wie wir es jetzt in Berlin gemacht haben, mal eine ganze Stadt versuchen lahmzulegen. Wir waren großen Stern, Siegessäule Berlin, haben wir für mehrere Tage blockiert. Manche gehen noch weiter, locken sich an, ketten sich fest. Sind auch Lübecker drauf, ganz oben die Glatze, rechts gehört mir. Und so hockt man dann, ist 4 Wochen her, nachts in einer großen Stadt auf der Straße. Und blockiert, ist auf einmal Aktivist, hätte mir auch nicht träumen lassen. Ich habe das Foto nicht, um zu zeigen, was für ein toller Typ ich bin, sondern einfach, um zu zeigen, es geht. Um zu zeigen, dass es ich da kann jeder. Und das, was jeder kann, könnt ihr auch. Und deswegen lade ich euch ein zu unserem Treffen, zu unserem Infostand. Kommt, sprecht uns an, wenn ihr was hört. Wenn ihr was hört, wenn ihr was erklärt haben wollt, wenn ihr was, Zeit ist um. Könnt mich auch jetzt noch was fragen. Nur überlegt euch das. Was ist mit euch? Danke fürs Zuhören.